Wir sind zurück im Live-Talk am Sonntag, dem Schachtalk mit prominenten Personen aus der Schachwelt. Und heute haben wir einen Gast, über den ich mich ganz besonders freue. Er war schon mal im Schachgeflüster-Podcast, wurde dort interviewt, aber nicht von mir, sondern von seinem ehemaligen Trainer Harald Schneider-Zinner. Und deswegen, freue ich mich, dass es heute auch mal persönlich geklappt hat. Ja, erstmal, hallo Felix, was macht die Stimme?
Danke, ja, freut mich hier zu sein. Das ist ein gutes Stichwort. Das sollte ich vielleicht von Anfang an schon sagen. Ich entschuldige mich für meine Stimme, aber die Möglichkeit, bei Schachgeflüster dabei zu sein, die konnte ich auch so nicht verpassen, ja. Also ich hoffe, das wird verziehen.
Auf jeden Fall. Johnny, auch an dich natürlich ein herzliches Hallo. Und soll ich die Begrüßung machen oder willst du es mal?
Startet du durch.
Ich leg los. Also Felix, das gehört dazu, dass man hier ordentlich begrüßt wird. Deswegen ein paar Fakten über dich. Er ist ein Großmeister aus Österreich mit einem aktuellen Rating von 2513, so um den Dreh rum, aus Ottakring, das gehört zu Wien, genauer gesagt. Seit 2022 ist er Großmeister und im selben Jahr wurde er auch österreichischer Meister. Er arbeitet als Schachtrainer und hat auch schon Schachkurse veröffentlicht, zum Beispiel bei Chessame den Nydorf-Kurs und bei Chessbase den erstens Springer F3-Kurs. Dann war er, oder ich kann ja nicht du sagen, Felix, du warst auch schon Sekundant oder bist es noch von einem Weltmeister-Sekundanten, nämlich dem Inder Pentala Hare Krishna. Ja, und du hast auch einen YouTube-Kanal und hast da im Januar für so ein bisschen Furore gesorgt durch ein Video zum Thema, warum es nervt oder Englisch why it sucks, ein europäischer Schachgroßmeister zu sein. Und sogar Hikaru Nakamura hat auf dieses Video reagiert. Ja, und bei der Bundesliga, in der Bundesliga spielst du auch noch beim FC Bayern München. Ja, war soweit alles richtig?
Ja, absolut, ja. Kann ich nicht viel hinzufügen. Du hast sehr, sehr gut recherchiert, muss ich ehrlich sagen, ja. Bin beeindruckt.
Johnny, was spricht dich am meisten an oder macht dich am meisten neugierig aus diesen ganzen Themen?
Ja, um ganz ehrlich zu sein, wie der Stand der Dinge ist, als Großmeister mit knapp über 2,5, was da die Pläne für die Zukunft sind. Denn in deinen Felix, in deinen YouTube-Videos hört man auch immer mal wieder durch, dass die Zukunft, dass du überlegst, ist das noch der richtige Weg, dass du dich immer wieder neu sortierst und die Zukunft planst und wohin der Weg als Schachspieler noch gehen soll. Das interessiert mich als gescheiterten Schachspieler ganz besonders.
Ja, das ist eh ein super Punkt, ja. Und ich habe, wie du schon gesagt hast, in meinem Video auch viel darüber gesprochen. Für mich ist klar geworden in den letzten Jahren vor allem, dass ich meinen Lebensunterhalt nicht durchs Schachspielen verdienen möchte, also hauptsächlich. Natürlich spiele ich noch immer sehr, sehr gerne Schach und nehme das auch immer sehr ernst, wenn ich Ligen spiele oder Turniere, und das macht mir auch Spaß. Aber es ist einfach für einen Spieler von meiner Stärke, muss ich ehrlich einsehen, ist es einfach nicht wirklich möglich, davon zu leben. Und selbst wenn ich irgendwann mal die 2,6 oder 2,650 Mark überschreiten würde, wird man auch davon nicht reich, um das so auszudrücken. Ja. Deshalb ist mir klar geworden, dass ich eben in andere Richtungen schauen sollte, mit Kursen, mit Training, mit Social Media, also zum Beispiel YouTube. Und das Schöne ist, dass ich darin sogar sehr viel Spaß auch gefunden habe, was für mich natürlich auch wichtig ist, weil natürlich kann man auch Schachtrainer sein, wenn es einem keinen Spaß macht, aber ja, es ist halt nicht dasselbe, und für mich ist es einfach was Besonderes, wenn ich mein Wissen auch weitergeben kann. Ist das jetzt über Privattrainings oder YouTube? In beiden Fällen ist dann mein Ziel eigentlich erreicht.
Was macht dir mehr Spaß, Privattraining oder so Sekundant für die Top-Leute zu sein?
Es hat beides so seine coolen Seiten, würde ich sagen. Natürlich bei Privattraining ist der Komfort auch oft da. Bei Sekundantenarbeit reist man dann oft über die halbe Welt. Aber das ist dann irgendwie auch das Coole daran. Zum Beispiel dieses Jahr war ich mit Hare Krishna in Weikernsee beim Tata Steel Turnier, und das ist natürlich eine Sache, die ich schon immer einmal erleben wollte, einfach bei diesem legendären Turnier auch dabei zu sein. Also natürlich, es gibt den Komfort bei Privattrainings, aber generell finde ich diese ganze Wissenschaft, die in das Sekundantensein hineinfließt, finde ich auch was ganz Besonderes.
Diese Sekundantentätigkeit finde ich sowieso sehr Also interessant, weil ich mir es auch einfach nicht so richtig vorstellen kann. Manchmal gibt es ja da so Sekundantenteams, die dann alle irgendwie Aufgabe haben und so. Aber du warst quasi allein für ihn. Also musstest du deine Eröffnung vorbereiten oder geht es mehr um gute Laune sorgen?
Ich würde sagen, beides eigentlich. Das war für Hare Krishna zumindest persönlich sehr wichtig, dass er einfach auch jemanden dort hat, mit dem er sich gut versteht und mit dem man sich vor der Partie und nach der Partie unterhalten kann und das einfach einmal auch kurz an irgendwas anderes denken kann. Aber dazu kommt natürlich die Eröffnungsvorbereitung, die für die ich dann auch ausschlaggebend war, weil okay, im Mittelspiel und Endspiel kann ich ihm jetzt nicht wirklich viel beibringen, das kann er selber besser. Natürlich haben wir manchmal bei Trainingslagern, habe ich ihm interessante Stellungen gezeigt, die wir dann auch zusammen gelöst haben. Aber ja, der Hauptteil war natürlich die Eröffnungsvorbereitung bei uns beiden. Und ja, ich war der einzig Verantwortliche für Hare Krishna, weil es ist auch so eine Sache bei WM-Kämpfen zum Beispiel, da hat man dann wirklich ein Riesenteam hinter sich. Aber wenn es jetzt um einen Spieler geht, der eben in der 2-7 plus, aber nicht 2-8 Gegend ist, dann geht sich das auch aus finanzieller Sicht in den meisten Fällen einfach nicht gut aus, außer man hat irgendeinen Riesensponsor hinter sich.
Jetzt hast du gerade ja Weltmeister, oder wir haben Weltmeister Gukesh erwähnt, der hat jetzt richtig auf die Rübe gekriegt gegen den Polen Duda in so einem Blitzmatch mit 5-1. Wie kann denn das sein, dass der Weltmeister im Blitz so, also sind das zwei unterschiedliche Sportarten?
Es gab auch in der Vergangenheit oft Spieler, die einfach mit schnelleren Zeitkontrollen Schwierigkeiten hatten. Ich glaube, ein berühmtes Beispiel ist vielleicht auch noch Veselin Topalov, der wirklich mehr oder weniger alles erreicht hat, was man erreichen kann. Aber bei Blitz und Rapid hat er nie besonders beeindruckende Ergebnisse, zumindest wenn man es vergleicht mit seinen klassischen Ergebnissen, erreichen können. Aber es gibt auch Gegenbeispiele, wie zum Beispiel Caruana, der jahrelang auch als so ein Fall gegolten hat, aber sich in den letzten Jahren wirklich auch beweist hat, dass er auch sehr, sehr gut Rapid und Blitz spielen kann. Und mein Gefühl ist das auch, dass das bei Gukesh dann in den nächsten Jahren passieren wird. Auch weil er gesagt hat, dass er sich in diesem Bereich verbessern möchte. Und ich denke, dass Gukesh jemand ist, dass, wenn er sagt, dass er was macht, dass er auch wirklich die Disziplin hat, dass er das dann auch durchzieht. Ja.
Du hast gesagt, Hare Krishna kannst du im Mittelspiel und Endspiel nicht viel beibringen. Ich bin mir relativ sicher, dass irgendwann wahrscheinlich mal dein Traum schon war, Richtung 2-7 zu gehen und vielleicht in die Weltspitze oder erweiterte Weltspitze vorzustoßen. Wo hakt es denn aus deiner Sicht? Wo fehlt es oder was musstest du tun, damit du das vielleicht auch noch schaffst?
Also das Lustige ist, dieser 2-7-Traum hat bei mir schon ziemlich früh aufgehört, würde ich sagen. Also da war ich wahrscheinlich so um die 16, 17 oder so, was denke ich schon sehr früh ist, weil man doch, wenn man jünger ist, oft noch Riesenambitionen hat und ja etwas überoptimistisch ist. Aber es war für mich eigentlich nie so wichtig, weil ich habe schon so viele Spieler gesehen, die dann diese Elo haben und dann, wenn sie älter sind, haben sie eigentlich nichts mehr. Das ganze Geld ist in den ganzen Jahren irgendwie verschwunden. Und es ist wie im Sport, ja, man muss sich dann irgendwas bereit haben, was man dann nach der Karriere, sobald die vorbei ist, dass man das danach noch gut weitermachen kann. Und ich habe es eben so gesehen, dass ja, wenn ich mir das jetzt wirklich so viel Arbeit reinstecke, um die 2-7 zu erreichen, da kann ich die Arbeit in andere Sachen. Und das ist in meinem Fall eben Lehrmaterial und Trainings, was mir auch richtig viel Spaß macht. Und da kann ich diese Arbeit eben dort reinstecken. Natürlich, ich arbeite auch noch an meinem Schach, aber diese ganze Zeit, die dafür reingehen würde, 2-7 zu erreichen für mich, falls es überhaupt möglich wäre, das wäre natürlich das nächste Thema, ist für mich nicht besonders interessant. Allerdings habe ich mir, das muss ich dazu sagen, als Ziel habe ich mir gesetzt, dass ich noch die 2-6er-Marke erreichen möchte. Aber alles darüber hinaus, das muss für mich einfach nicht unbedingt sein.
Und dein Trainerleben, wie sieht das so aus? Also wie viele Trainer hast du? Welche Spielklassen sind es? Wie bereitest du das vor? Machst du Partieanalysen oder worauf setzt du den Schwerpunkt?
Also ich habe hauptsächlich eigentlich so Amateurspieler, keine vollen Anfänger, weil ja das macht dann auch nicht so richtig Sinn. Bin ich eigentlich, würde ich fast sagen, überqualifiziert, weil ich kann das dann oft auch einfach nicht so gut rüberbringen, was jetzt die Anfängerregeln sind. Ja. Ich habe aber sehr viele Amateure eben im 16, 17, 1800er Bereich. und auch einige Spieler, zum Beispiel einige österreichische Jugendspieler auch, die talentiertesten, die ich trainiere. Also es ist eigentlich sehr, sehr durchmischt und auch sehr international.
Ich habe diesen Lukas Dotzer, ne? Trainierst du den?
Ihn theoretisch nicht so richtig, jetzt ein bisschen mit dem Verband, weil ich über den österreichischen Verband etwas mache. Aber privat mache ich mit ihm nichts, nein.
Johnny, guck mal, wir haben hier einen Gegner von dir.
Ja, also mein Gedächtnis ist ja sowieso eine Sache. Ne? Das ist einer der vielen Gründe, warum ich zum Beispiel so eine Eröffnungskatastrophe bin, weil ich mir halt nichts merken kann. Es tut mir sehr leid, der Name kam mir bekannt vor, aber Partien, wo ich einen Läufer weniger habe oder schlecht stehe und dann noch gewinne, die sind hundertfach vorhanden. An die spezielle kann ich mich deswegen nicht.
Ja, also die Podcast-Hörer, die Einblendung jetzt nicht sehen, müssen wir noch aufklären. Es geht darum, dass ein Zuhörer mit dem Spitznamen oder Nickname Mick Thal, also so wie der Weltmeister, ein Chess24-Spiel, als das noch gab, ach, das waren noch schöne Zeiten, erwähnt, wo er Johnny einen Läufer abgeluchst hat, aber dann noch verloren hat.
Das ja. ist auch wieder so ein bisschen verschwunden, dieses Phänomen, ne? Dieses Geschwätzblitz und so weiter. Ja. Das war mal die Art, sich irgendwie. Und jetzt gibt es
das auch. Karo oder so macht das doch auch noch, oder?
Ja, okay.
Oder Felix, du kennst Karo besser. Das ist ja dein Kumpel jetzt hier. Der hat ja mal auf dein Video reagiert.
Ja, das war natürlich eine coole Sache, ja. Aber der macht auch solche Geschichten. Ich meine, er chattet mit dem Chat, aber diese Geschwätzblitze, die fehlen mir auch so ein bisschen. Also da muss ich Johnny auf jeden Fall recht geben. Ja, das war eine coole Zeit bei Chess24 auf jeden Fall.
Aber jetzt erzähl doch mal über dein Video. Also du hast eben das gesagt, was du am Anfang auch gesagt hast hier, nämlich dass es eben schwierig ist, als Schachprofi Geld zu verdienen. Und wie kam dann Hikaru Nakamura ins Spiel?
Ja, also das Video war mir am Anfang, wo ich das aufgenommen habe. Natürlich habe ich das überhaupt nicht erwartet, dass das jetzt so viele Menschen erreichen wird. Und ich glaube, zuerst kam dann ein Artikel auf chess.com, dass die darüber geschrieben haben, und da ist dann irgendwie Hikaru auch darauf aufmerksam geworden. Und das Interessante fand ich, dass er mir eigentlich bei allen Punkten auch recht gegeben hat. Und was man Hikaru auch auf jeden Fall zusprechen muss, ist, dass er eigentlich einer der Ersten war, die dieses ganze Thema überhaupt so richtig aufgebracht hat. Also es gab natürlich zu Zeiten Fischers, der das schon damals irgendwie pushen wollte, dass man besser bezahlt wird als Schachprofi und so weiter. Aber in unserer Zeit war auf jeden Fall Hikaru einer der Spieler, die das immer erwähnt haben. Und das war auch eigentlich der Hauptgrund, wieso er dann in Richtung Twitch und YouTube gegangen ist und nicht eine professionelle Karriere so richtig weiter verfolgt hat.
Der hat ja jetzt angekündigt, dass er kein Freestyle-Chess mehr spielen will vielleicht, und hat sich beschwert, dass der ganze Zirkus zu sehr auf eine Person ausgerichtet sei. Natürlich meint er damit Magnus Carlsen. Er hat ja immer so, ne, einerseits sieht man die auch manchmal zusammen, andererseits haben die schon eine gewisse Konkurrenz. Meinst du, dass es gepokert, oder würde er sich da jetzt wirklich lossagen? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ich habe das jetzt gar nicht so richtig gehört. War das nach dem Las Vegas-Turnier, oder?
Ich meine, das war danach, ja.
Okay, weil er hat, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, hat er, ich glaube, vorgestern diesen Freestyle Friday gewonnen. Also online scheint er auf jeden Fall noch zu spielen, aber vielleicht richtet sich's an den Herrn Büttner, ja, dass er mit seiner Organisation nicht so zufrieden ist. Ich habe das Ganze nicht so genau mitbekommen.
Ja, vielleicht ist es auch eher so eine taktisch-mediale Aussage und gar nicht so ernst gemeint.
Weiß kann man auf jeden Fall sein, ja.
Ja, was haben wir noch? Johnny, hast du noch was? Sonst würde ich noch nach der Bundesliga fragen.
Ja, also eine Sache, die ich noch hervorheben will, gar nicht als Frage, sondern vielmehr als Lob an Felix, der YouTube-Kanal. Also ich habe eben schon, bevor wir live gegangen sind, erzählt, das ist also wirklich, der läuft sehr häufig bei mir. Du bist, glaube ich, auch der einzige YouTuber, den ich wirklich regelmäßig gucke, weil du das so schön sachlich und reflektiert und ehrlich machst, wo ich das Gefühl habe, wenn ich viele andere YouTuber gucke, das ist alles nur Show. Und wenn man so ein bisschen in der Szene drin ist, merke ich immer, dass was die erzählen, stimmt im Grunde genommen nicht. Die erzählen das, was die Leute hören wollen und erzählen, sagen wir mal, nur die halbe Wahrheit. Und du bist da so schön selbstreflektiert und erzählst halt, wie es ist, ohne da so ein großes Tamtam zu machen. Deswegen ist das eine wunderschöne, wohlwollende Abwechslung. Und wir bei uns in der Redaktion, also auch Dirk Poldorf, sind deswegen große Felix-Kloberger-Fans bei deinem YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, ob das die Zuschauer teilen können. War das eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, du gehst das so an, ruhig, seriös, bist du einfach als Typ? Oder wie ist da die ich sag jetzt mal, Konzeption des YouTube-Kanals zustande gekommen?
Ja, erstmal danke, Johnny. Das freut mich immer richtig zu hören, dass das auch so rüberkommt. Und es ist eigentlich auch meine Strategie, das so zu gestalten und dass in meinen Videos einfach so viel Information wie möglich steckt. Und ja, wie du sagst, ich mache jetzt kein Tamtam bei vielen Sachen oder versuche das zumindest, weil ich denke mir einfach, wenn ich Schach-Content machen mag, das ist das, was ich kann und ich bin halt kein Comedian. Ja? Also das können andere sicher besser, die Leute unterhalten. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht meine Stärke, aber es geht auf jeden Fall um die Information. Und das erreicht vielleicht deshalb nicht so viele Leute, weil vielen ist halt irgendwie auch Entertainment einfach wichtig bei Videos, kann ich völlig nachvollziehen. Aber mir ist das einfach wichtig, dass ich mich da nicht verstelle. Und ich würde auch generell sagen, dass ich als Typ, ich glaube jetzt nicht, dass ich so einer bin, der jetzt überhaupt keine Späße macht oder einfach so ein absoluter Langweiler ist, aber ja, wenn es jetzt um Schach geht, dann mache ich das ernst nehmen und ich habe auch das Gefühl, dass eben wie du sagst, dass das viele auch wertschätzen, weil es das in der heutigen Schachwelt eigentlich nicht so oft gibt und das sind Punkte, die mir auch wichtig sind, wenn ich jetzt Training habe oder auch Kurse mache. Bei vielen verschiedenen Kursen, glaube ich, sieht man oft, dass teilweise werden Sachen angegeben, die vielleicht etwas nicht ganz der Objektivität entsprechen, auch auf den Büchern. Und das gehört natürlich dazu, ja, ich kann das völlig nachvollziehen. Aber ich versuche da bei den Sachen einfach ehrlich zu sein. Und wenn es irgendwelche Sachen gibt, mit denen ich jetzt nicht so gut kann, dann probiere ich das auch einfach anzusprechen. Ja.
Dann haben wir hier genau, ein Tipp auf jeden Fall für einen YouTube-Kanal. Der ist auf Englisch, ist der, glaube ich, gell? Oder ist nur auf Englisch? Oder machst du beides?
Ich mache jetzt nur Englisch. Also nur, ja. Nur auf Englisch, ja.
Okay. Wir haben noch ein Zitat, aber ich glaube, das Thema haben wir
besprochen, genau. Also, oder? Nur ganz kurz, also das spielt nochmal auf dein Video an. Hier die Frage, ob man sozusagen der Vater von Vincent, Christoph, hätte gesagt, dass man um den Top 20 sein muss, um als Profi vom Schach leben zu können. Ich weiß nicht genau, wann er das gesagt hat. Inzwischen stimmt das, glaube ich, auf jeden Fall nicht mehr. Ich würde sagen, das wäre schon immer eine sehr steile Aussage gewesen. Ich glaube, inzwischen gilt das auf keinen Fall mehr. Aber es ist ja auch immer die Frage, was davon leben bedeutet. Wenn man viel Glück und Zufriedenheit und Erfüllung daraus zieht, das zu tun, dann braucht man vielleicht nicht so viel Geld, als wenn man es nur wegen des Geldes macht.
Ja, absolut. Das
sind ja unterschiedliche Perspektiven.
Und vielleicht kann man dazu noch anmerken, dass es auch sehr stark abhängig ist von seiner geografischen Lage, also wo man wohnt. Ja, es gibt auch viele, Top 80 Spieler in der Welt, die jetzt vielleicht wo wohnen, wo der Lebensstandard generell etwas vielleicht geringer ist und wo das Leben etwas billiger ist. Dort ist es auf jeden Fall auch möglich, wahrscheinlich ein gutes Leben aus finanzieller Sicht zu haben.
Habt ihr in Österreich viele Schachturniere, wo du auch in die Preisgelder mal kommst oder so? Wie ist da so die Turnierszene?
Also nicht international so, leider nicht so richtig. Es gab ja sehr, sehr lange das Vienna Chess Open. Das war immer im August im Wiener Rathaus, was immer mein absolutes Lieblingsturnier war. Aber ich glaube, das hat das letzte Mal stattgefunden 2022 oder 2021. Und ja, seitdem ist es vorbei. Es gab irgendwie, früher hat der Organisator das Rathaus gratis bekommen für die ein, zwei Wochen. Und da gab es dann irgendwie einen Politikwechsel. Und jetzt für den normalen Preis, was das Rathaus kostet, kann sich das der Organisator einfach nicht mehr leisten. Also Das ist sehr schade und sonst, es gibt diese großen Turniere einfach nicht da. Ja. Das fehlt leider.
Dieses, wie heißt das, Grand Prix plus City-Dings irgendwie?
Ja, das ist eine neuere Entwicklung. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, ist halt Rapid und Blitz. Aber das zählt jetzt auf jeden Fall zu den absolut, wahrscheinlich sogar das hochkarätigste Turnier in Österreich aus internationaler Sicht. Es ist aber Rapid und Blitz, ja. Das muss man dazu sagen, aber an sich ist das Turnier eine tolle Sache.
Ja. Apropos Turnier, wir behandeln hier ja auch immer aktuelle Schachnews und gerade eben kam die Nachricht rein von Patrick Zelbel, dem Pressesprecher der Sparkassen-Chess-Trophy. Matthias Blühbaum hat das Turnier in Dortmund gewonnen, das A-Open, also ja, herzlichen Glückwunsch. Und hast du schon mal gegen ihn gespielt, Felix?
Gegen Blühbaum habe ich, ich glaube, im Blitz habe ich öfters gespielt, also auch over the board vielleicht zweimal, aber ich glaube, klassische Partie noch nicht.
Im Blitz ist er ja noch stärker, ne? Der gewinnt ja immer reihenweise diesen Title Tuesday, reihenweise nicht, aber hin und wieder den Title Tuesday.
Extrem stark, ja. Also da schaue ich immer zu und probiere zu lernen, ja, weil Matthias ist so jemand, der einfach auch seine Eröffnungen, er spielt dann fast immer dasselbe, aber er kennt sich einfach so extrem gut aus, ja. Und hat diese Varianten, die ziemlich trickreich zu behandeln sind, vor allem in Rapid und Blitz. Und das macht er einfach extrem gut.
Was sind deine größten Turniererfolge?
Staatsmeisterschaft-Sieg kann man auf jeden Fall dazu zählen, dass ich Staatsmeister geworden bin 2022. Dann gab es auch einige Rapid- und Blitzerfolge, auch die meisten davon in Österreich. Aber einmal gab es zum Beispiel eine Rapid-Staatsmeisterschaft, wo ich am Ende, ich glaube, 8,5 aus 9 gemacht habe. Also das war eines meiner besten Ergebnisse. Aber von klassischen Turnieren, das, was hervorsticht, ist wahrscheinlich mein Sieg im St. Louis Classic, Spring Classic. Im B-Turnier von 2023, das war vor ziemlich genau 2 Jahren. Da habe ich, glaube ich, 6,5 aus 9 gemacht gegen so 2,5 plus Durchschnitt. Also das Turnier ist ziemlich gut gelaufen.
Ich warte immer, bis Johnny was fragt und wenn er nichts sagt, dann...
Also du warst gerade bei den tagesaktuellen Themen. Also genau, ich habe Dortmund sehr genau verfolgt. Ich war da sogar letztes Jahr vor Ort, als überraschend Nico Zwirth gewonnen hat vor allen möglichen Leuten. Und Blühbaum ist Erster geworden, Dimitri ist Vierter geworden. Dahinter ist Louis Engel noch irgendwo gelandet, der übrigens für die Zeitschrift Schach den Turnierbericht darüber schreiben wird über das Turnier, sozusagen ein Neuautor, was so einen ganzen Bericht angeht, worüber wir uns sehr freuen, weil, jetzt schweife ich ab, der hat sozusagen mit der Zeitschrift Schach gelernt. Also das ist, was er seit Kindestagen, seit er, keine Ahnung, 8, 9, 10 ist, seitdem ihn Christian Ziegelbein in einem Einkaufscenter bei so einer Schachwoche entdeckt hat, es war das immer seine Dosis Schach jeden Monat. Und Elisabeth hat ganz gut gespielt, würde ich sagen. Die Nara, also da gab es noch dieses Rundenturnier, wo 4 Frauen doppelrundig gegeneinander gespielt haben. Elisabeth hat ganz gut gespielt, 50% geholt. Und die Nara Wagner hat ihre Formkrise nicht so richtig überwunden, nochmal 4 Elo-Punkte eingestellt. Ich glaube, -1 am Ende gemacht, nach einem verkorksten Start. Ja, wird spannend, was da in Zukunft ansteht.
Wie viel Punkte hat Matthias am Ende gemacht? Weil er hat ja, ich glaube, 5 Partien oder so in Folge gewonnen. Zumindest hat es so ausgesehen, wo ich das von der Ferne beobachtet habe.
Ich glaube, er hat am Ende dann noch ein schnelles Remis gemacht, was ihm aber gereicht hat. Aber in der Pressemeldung stehen jetzt nicht die Punkte.
Wahrscheinlich so ungefähr 7, ja. Ja. Das kommt hin.
Ja, das stimmt. Ich habe den nämlich auch bekommen. Und da hat er gar nicht reingeschrieben, wie viel das sind. Ich glaube, es waren 7.
Für Dinara und Elisabeth aber auch undankbar, ne? Weil da hat auch dieses chinesische, ja, ich weiß nicht, ob man Wunderkind sagen kann, ist ja kein Kind mehr, die 15-Jährige, aber so ein richtiges Top-Talent, Miao Yi Lu.
Ja.
Kennst du die, Felix?
Vom Namen auf jeden Fall, ich habe sie auch schon öfters gesehen. Gespielt habe ich noch nicht gegen sie, aber also einige Partien, die ich angesehen habe, schon vor ungefähr 2 Jahren oder so, wo sie um die 2-3 war, schätze ich mal, ist sie rund 13 Jahre, schätze ich dann ungefähr. Da war es dann schon mehr oder weniger klar, dass sie eben in diese 2-5-Richtung auf jeden Fall gehen wird.
Und hatte das Turnier auch schon 2 Runden vor Schluss gewonnen, glaube ich. Die ist ja mit 4-4 gestartet. Ja, das glaube ich nochmal, hat glaube ich letzte Runde gegen die Nara nochmal verloren. Und Elisabeth erzählte mir, dass sie ihre Mutter schon mal aus einem World Cup geschmissen hat. Also das scheint auch eine Schachfamilie zu sein.
Okay.
Wie das ist. Und Felix, spielt in deiner Familie jemand Schach?
Nicht so richtig. Also ich hab Schach im Kindergarten gelernt und nicht wirklich von meinen Eltern. Es können alle die Regeln. Meine Schwester hat sogar das ein oder andere Turnier gespielt, wo wir beide angefangen haben, aber sie hat dann nach 2-3 Jahren ungefähr aufgehört, weil die anderen Sachen einfach wichtiger waren.
Ja, dann lassen wir doch den Chat nochmal zu Wort kommen. Mick Thal fragt oder sagt, Felix hat dieses Jahr gegen Sarana in Blitz gewonnen und fragt, ob das dein bester Sieg war oder was dein bester Sieg war.
Oh, gute Frage. Ich kann mich jetzt peinlicherweise gar nicht an die Partie erinnern, weil ich eigentlich gar nicht so viel online spiele. Aber mein bester klassischer Sieg war auf jeden Fall gegen Gawain Jones, wo er knapp 2-7 hatte. Also er hatte 2-6, 97 oder so zu dem Zeitpunkt. Ich denke, das war mein bester klassischer Sieg.
Hört sich stark an. Ich hatte vorher die Bundesliga angeschnitten. Wie bist du denn zu Bayern München gekommen?
Ja, das ist eigentlich eine längere Geschichte, weil ich habe davor schon sehr lange für die Schachfreunde Berlin gespielt. Bin, glaube ich, so 2018 zu denen dazugekommen. Aber die sind jetzt nochmal in der zweiten Bundesliga geblieben. Also sie konnten nicht aufsteigen. Und ich habe eine Saison schon für Berlin in der zweiten gespielt. Jetzt sind sie erst aufgestiegen, also sie werden jetzt nächste Saison wieder spielen. Aber deshalb habe ich dann, nachdem wir die eine Saison in der zweiten, wo ich für sie gespielt habe, wo wir nicht aufgestiegen sind, habe ich mich dann entschieden, dass ich ein zweites Mal nicht in der zweiten spielen mag. Und in Bayern sind auch einige Leute, die ich kenne. Allen anderen voran ist es Valentin Dragnev, der auch dort spielt, der natürlich auch aus Österreich kommt und den ich schon lange kenne. Also über den hat das dann geklappt und das Team ist auch super nett und ich fühle mich dort auch sehr wohl. Und noch dazu ist Bayern nicht ganz so weit weg wie Berlin. Das ist natürlich auch ein positiver Punkt.
Macht ihr eine Fahrgemeinschaft dann, eine österreichische?
Ja, genau.
Sehr schön. Die Bundesliga-Aufstellungen sind jetzt rausgekommen vor ein paar Tagen. Ich habe auch, wer es noch nicht gelesen hat, einen Vorbericht geschrieben im Chess Tigers Blog. Hast du dir die Aufstellungen angeguckt? Wer ist für dich Favorit oder welche Dinge sind dir aufgefallen, vielleicht an Neuzugängen, an Wechseln?
Also bei den anderen Vereinen habe ich noch nicht so richtig geschaut. Ich habe nur gesehen, dass wir intern in Bayern München einige Spieler dazu bekommen haben. Das ist, glaube ich, einerseits Kirill Alexenko, der auch für Österreich spielt. Und es waren dann noch, ich glaube, Juffa und Chigaev, die bei uns dazugekommen sind, was natürlich extrem starke Verstärkung ist, die wir auch so stark wie die Bundesliga heutzutage ist, die wir auch unbedingt brauchen werden.
War es nicht noch Abbasov?
Abbasov könnte auch sein, ja.
Stimmt. Mal. Aber ihr habt eure Nummer 1 verloren, den Iraner.
Ja, das hat jetzt halt aus politischer Sicht nicht mehr so geklappt, weil auch mit Flügen ist es dann sehr schwierig. Und das hat dann nicht mehr geklappt, da.
Ja. Okay, ich kann mir auch vorstellen, ohne dass du jetzt da antworten musst, Felix, das ist ja heikel, aber der war ja auch einer von denen, die wahrscheinlich auf Druck des iranischen Verbandes nicht angetreten sind gegen israelische Spieler. Und da hat man schon letzte Saison gemunkelt, dass das zu FC Bayern München ja überhaupt gar nicht passt, weil beim Hauptverein, der hat ja auch, da haben auch Funktionäre eine jüdische Vergangenheit teilweise, also
ja.
Das wurde da schon diskutiert.
Das ist auf jeden Fall ein Thema. Eine Sache könnte noch sein, dass ich bilde mir jetzt ein, dass Tabatabai vielleicht in den russischen Turnieren noch gespielt hat unter Kajakin und dass das beim FC Bayern München auch nicht gerne gesehen wird, wenn wir das mal so ausdrücken können, ja.
Aber sonst, Baden-Baden hat Arne Skiri hinzubekommen und den Sindarov, der letztes Jahr die beste Bilanz in der Bundesliga gespielt hat,
also ist ja schon sehr gut. Die haben beide gewechselt, weil die haben ja für Düsseldorf gespielt, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
Ja, genau, die haben beide gewechselt. Ja, Düsseldorf ist ja auseinandergefallen, kann man jetzt nicht sagen, aber es sind fast alle starken Spieler sind nicht mehr da.
Okay. Okay.
Und ja, bei Firnheim taucht Nakamura jetzt nicht mehr auf. Also die, gut, der hat, glaube ich, nur ein oder zwei Spieltage gespielt. Mhm. Mhm. Trotzdem noch stark, ne? Aber ja, ich würde, also mein Tipp wäre Baden-Baden, wenn sie halbwegs vollständig spielen. Aber selbst wenn nicht, die haben immer noch, also ein Anand oder so, ja, die, da ist ja wahrscheinlich nicht damit zu rechnen, dass der häufig spielt, aber die sind trotzdem noch gut. Was sagt ihr?
Ja, ich fand es, also erstmal finde ich schön, dass Carlsen weiterhin für St. Pauli spielt, was man auch immer von dieser Kombi hält. Das ist einfach eine Bereicherung für die Bundesliga. Und es wurde, glaube ich, auch schon veröffentlicht, dass er an mindestens einem Wochenende spielt. Das wurde meines Wissens sogar benannt irgendwann in Hamburg. Und das andere, was ich sehr interessant finde, beziehungsweise wo sich so ein bisschen für mich als ehemaliger, ich habe ja, keine Ahnung, 10 Jahre für den HSK in der Bundesliga gespielt, der Kreis schließt, ist, dass Gusti zurückgekommen ist zum Hamburger Schachclub und da jetzt mitspielt. Als Hamburger Jung finde ich das also auch super und drückt da Hamburg die Daumen. Und ich finde auch, es ist mal wieder Zeit, dass Baden-Baden. Ich bin da ein bisschen voreingenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, wegen meiner geschäftlichen, vor allem freundschaftlichen Nähe zu Sven Noppes. Aber da würde ich mich sehr freuen, wenn Baden-Baden mal wieder bei all dem, was dort so für Schach gemacht wird, die auch mal wieder eine deutsche Meisterschaft mitnehmen. Wobei ich nicht glaube, dass sie Favoriten sind. Da würde ich eher Viernheim immer noch sehen.
Ja?
Ja, ich glaube, die sind eher. Aber ist so mein Gefühl. Aber genau.
Wann war eigentlich der letzte Titel für Baden-Baden?
Vor 3 Saisons.
Ah, ja, schon so lange her. Ja.
Düsseldorf, ja. Dieses Jahr, Viernheim davor. Ja, und da kam dann Baden-Baden mehrmals. Mhm. Ja, sind mal wieder fällig. Ja, was habe ich noch? Was macht deine Nationalmannschaftskarriere? Also bei der deutschen Mannschaft sind die Frauen und die im... Ich darf nicht mehr Männer sagen, das wurde mir angekreidet von...
Wie? Nee, das will ich jetzt hören. Was wurde dir da angekreidet?
Ja, ich hab halt einen Vorbericht von der Männer-Bundesliga geschrieben, in Abgrenzung zur Frauen-Bundesliga. Und dann haben mich mehrere Leute gerügt, weil das ja eben nicht die Männer-Bundesliga ist, sondern die offene Bundesliga.
Dann sind ja alle Probleme dieser Welt endlich gelöst, damit wir das auch noch beseitigt haben.
Deswegen, ich finde halt immer schwierig, also es gibt ja nicht Frauen und offene Menschen, ja, sondern es gibt halt Frauen und Männer, aber ich verstehe schon, dass Frauen in der offenen Bundesliga mitspielen und das deswegen keine reine Männerliga ist, aber ich halte das auch für eine überbewertete Diskussion, ehrlich gesagt, weil davon spielt keine einzige Frau mehr Schach, wenn man das richtig löst, begrifflich. Ja. Weiß nicht, ob wir das jetzt diskutieren wollen oder die Nationalmannschaftsaufstellungen.
Ja, Nationalmannschaft, bitte.
Okay. Ja, also bei den deutschen Frauen und in der offenen Kategorie wurden die Kader benannt. Wie sieht es mit Österreich aus? Bist du dabei? Für die Europameisterschaft, muss ich dazu sagen, für die Mannschaft.
Ja, bei der Team EM bin ich dabei. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das jetzt schon öffentliches Wissen ist, wie unsere Aufstellung ist, aber ich denke, es sollte kein Geheimnis sein, dass so wie es aussieht, sollte Kirill Alexenko das erste Mal für die Mannschaft spielen, dieses Mal. Dann wird dabei sein, wie immer, auch unsere langjährige Nummer 1, Markus Rager, Valentin Dragnev, Dominik Horvath und dann am Reserve-Brit wahrscheinlich werd ich mich dann befinden.
Gab es bei euch im Verband da Diskussionen, weil ich weiß, dass ich bin da ein bisschen involviert, dass sozusagen die Spieler, die jetzt im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sozusagen dazugekommen sind, dass die so schnell einen Platz in der Nationalmannschaft bekommen? Oder war das wie selbstverständlich?
Es wurde nicht so richtig viel drüber geredet, glaube ich. Ich denke, dass sich die meisten einfach über einen starken Zuwachs gefreut haben, wenn das Ganze jetzt nicht zu sehr eskaliert. Ja. Also wenn jetzt wirklich 4, 5 Spieler kommen und die ganze Nationalmannschaft ersetzen, das will natürlich keiner sehen. Aber wenn es ein Spieler ist, der auch hier leben möchte, der sich einbürgern möchte, der sich integrieren möchte, dann ist das, denke ich, eine Win-Win-Situation. Und bei Kirill war nur die Frage, wann er eben das erste Mal spielen kann.
Schon vor 2 Jahren gewechselt, glaube ich, nach Österreich, ne?
Ja. Ja.
Okay. Ja, weil bei Deutschland hat sich die Diskussion an Katharina Dolchikova entsponnen, sozusagen. Die
Ukrainerin ist Alexander oder ist Russe. Ne? Das ist nochmal ein Unterschied.
Ja, wie bitte?
Ja. Ich sage, ja, gut, okay. Es ist insofern dann halt die eine identische Frage, weil es jemand ist, der eben nicht in der eigenen Jugend sozusagen. Erzähl weiter, Johnny.
Ja, genau. Also genau, das war daran sozusagen die Frage, ob man die Leute, die halt in Deutschland ausgebildet worden sind, ob man die demotiviert, wenn dann einfach jemand, der vielleicht andere Grundvoraussetzungen hatte, sich zu entwickeln, einem vor die Nase gesetzt wird. Und es ist ja da auch immer die Frage, ich meine, das für Alexenko wird das sicherlich auch nicht einfach gewesen sein, sein Heimatland zu verlassen. Und das ist ein extrem mutiger Schritt und ja auch eine starke Aussage, das dann so zu machen. Also da kann ich nur meinen vorziehen. Also à la Bonheur, da offensichtlich haben viele andere russische Spieler diesen Mut ja nicht aufgebracht. Und das hat sich ja in Deutschland an der Katharina Dolchikova, die Ex-Frau von Sergei Kajakin, entsponnen, diese Diskussion. Und jetzt wurde sie aus meiner persönlichen Sicht endlich dann jetzt für die Nationalmannschaft berufen und wird dann auch das erste Mal für Deutschland Europameisterschaft spielen.
Ah, okay. Seit wann ist das offiziell? Das habe ich noch gar nicht gehört, dass es da schon entschieden wurde.
Ja, in Deutschland ist schon entschieden. Der DSB hat da diese vor einer Woche oder so, Pi mal Daumen.
Ah, Frauen. Okay.
Und wir haben ja einen neuen Frauen-Bundestrainer in Zaha Efimenko, der übrigens in der nächsten Schacht die unsere Schachfragen beantworten wird. Okay. Ich muss hier immer mal eine kleine Werbung mit einbauen.
Schon ein Brenn für die Zeitschrift Schach.
Ja, auf jeden Fall. Und genau, der hat die nominiert. Genau, bei den Männern ist auch durch. Da war schon länger, glaube ich.
Wer ist das nochmal?
Bei den Männern sind es ja eigentlich 6, ne? Und der Sechste muss immer irgendwie ins Gras beißen. Wer ist jetzt der Sechste? Also
ich glaube, Donchenko ist raus, oder?
Also Keimer, Schwane, Blühbaum, Kollars. Und dann wäre Donchenko raus.
Ja.
Bei den letzten Turnieren war es so, dass immer noch einer mitfahren durfte als Trainer oder Sekundant. Mhm. Habt ihr das auch, dass noch ein zusätzlicher mitfährt oder seid ihr?
Also wir hatten immer als Trainer hatten wir Borki Predojevic aus Bosnien mit. Der ist schon lange der Trainer für Olympiaden und Team EMs. Aber so ein System wie ihr in Deutschland habt, das hatten wir eigentlich nie, dass dann noch wer mitfährt, weil es doch in den meisten Fällen eher eindeutiger war, wer jetzt der stärkere Spieler ist.
Ja.
Nee, ich habe gerade nochmal geguckt, also es ist in der Tat so doppelt Zwane, Blühbaum, Dimitri und Vincent spielen.
Ja.
Mit Alex gab es irgendwelche Differenzen dann mit Jan wahrscheinlich, oder? Was bei der
Da weiß ich nichts drüber. Dass Alexander ist sicherlich einer der konfrontativsten Spieler, die wir so im deutschen Kader haben. Ich persönlich bin ein großer Fan, weil das aus meiner Sicht auch eine Qualität mitbringt, die viele deutsche Spieler nicht haben, nämlich in jeder Situation unbedingt auch gewinnen spielen zu wollen, egal mit welcher Farbe. Und ich glaube, das tut einer Mannschaft immer sehr gut. Es kann sein, dass das eine der Gründe war. Wie genau das im Verhältnis zwischen Jan und Donchenko ist, das weiß ich gar nicht so genau.
Gut, elo-mäßig wäre es ja auch vertretbar, sage ich mal, ne?
Ja, wie gesagt, ich denke immer noch, Donchenko gehört in jede Mannschaft, weil der kann halt, wenn du, dann stell dir mal vor, du bist vor der letzten Runde Fünfter oder Sechster und musst halt dein Match gewinnen, dann habe ich gerne jemanden wie Donchenko in der Mannschaft, der dann halt auch, komme was wolle, versucht zu gewinnen. Und aber gut, das ist.
Ja, ich verstehe, ja.
Bei der nächsten Bundestrainerausschreibung Kannst du deinen Hut in den Ring werfen?
Nö, darum, ich kommentiere das gerne von außen. Ich war ja auch schon mal im Auge des Sturms und musste den ganzen Geschissel mitmachen, weil man sich da verantworten muss. Ich muss sagen, das macht auch durchaus Spaß, von der Seite einfach ohne Konsequenzen mal seine Meinung sagen zu können.
Aber in Österreich kannst du dich bewerben. Wir haben auch gerade erst vor ein paar Tagen einen neuen Bundestrainer ausgeschrieben. Ja, also vielleicht
ist das da, interessant. Was macht dann die Zeitschrift Schach, wenn der Johnny auf Abwege geht? Nee. Können wir nicht machen. Einen habe ich noch. Gotham Chess war in Wien. Du warst dabei. Erzähl mal.
Ja, das war natürlich eine coole Sache und ich war auch, ich muss ehrlich sagen, überrascht, dass er mich eingeladen hat, ja, weil es war neben mir Alessia Santaramo, die auch dort war, die doch eine viel größere Nummer als Content Creator ist, als ich persönlich. Und es würde sicherlich noch viele andere geben, die jetzt in der Nähe ungefähr wohnen, die ja sicher einige mehr Abonnenten als ich habe auf YouTube. Aber aus irgendeinem Grund hat er sich für mich entschieden und das Event an sich war natürlich sehr cool. Also wir waren in so einer riesen Halle und ich glaube, es waren um die 900, 950 Menschen als Zuseher dort, was natürlich eine Riesensache war. Und allein das Gefühl auf der Bühne, das ist doch was ganz anderes, wenn man jetzt vor der Kamera sitzt und es schauen einem zwar Tausende von Leuten zu, aber wenn man da wirklich auf der Bühne sitzt, dann ist es, und da schauen dann 900 Leute zu, dann ist es doch irgendwie beeindruckender.
Was sagt dir das über das Potenzial von Schach? Hattest du da nochmal so ein Aha-Erlebnis, dass man sagt, boah, was ist denn hier alles möglich?
Ja, das auf jeden Fall schon. Aber was ich mich gefragt habe und was ich immer noch nicht weiß, ist, wie man das Ganze langfristig irgendwie lukrativ machen kann. Ja, also das Ganze hat sich eher halt wie eine Sache von Levy angefühlt, dass er einfach an seine Zuseher etwas zurückgeben möchte. Als Dankeschön, aber dass das jetzt so ein richtiges Businessmodell ist, das ist dann, glaube ich, doch noch eine andere Sache. Ob man das dann so richtig gut umsetzen kann, bin ich mir dann noch nicht sicher, aber ich hoffe es natürlich sehr. Ja. Also ich habe da die Zahlen nicht genau gesehen, aber wenn sich das machen lässt, würde das Schach natürlich revolutionieren.
Ja, es ist wahrscheinlich auch nur er, der sowas machen kann, ne? Vielleicht noch Hikaru oder sowas. Also ich glaube nicht, dass es viele Persönlichkeiten gibt, die, ich sag mal, so Hallen füllen können mit Schach.
Ja, aber macht dazu was.
Entschuldigung.
Sorry, Johnny, ich wollte nur noch sagen, was noch bei Levy dazukommt, ist seine Fähigkeit auf der Bühne. Er ist einfach ein richtiger Showman, ja. Also er ist nicht nur extrem gut im Schach erklären, er kann wie im Nichts einfach sich Witze ausdenken und die ganze Halle einfach unterhalten, durchgehend. Und das noch dazu, während er dann Schach spielt oder irgendwas anderes macht. Also er ist einfach ein richtiger Showman und dass so viele Leute im Schachbereich, die das ähnlich machen könnten, gibt's einfach nicht.
Das stimmt. Gleichzeitig würde ich sagen, hier Mikal schreibt gerade, bei Magnus und Alireza wäre das sicherlich auch so. Ich glaube, bis vor 5 Jahren hätte das nur Magnus gekonnt, diese Art von Menschenmassen anzuziehen. Inzwischen gibt es bestimmt schon Levy, Hikaru und vielleicht auch noch den einen oder anderen mehr, der mir gerade nicht einfällt, die Botes-Schwestern oder was weiß ich, die diese Mengen anziehen könnten. Und da, ich meinte mehr, dass es eben offensichtlich ein Potenzial gibt, dass man als Schachspieler oder durch Schach auch viele Menschen erreichen kann. Bei Alireza sehe ich das übrigens anders. Ich glaube, zumindest im deutschsprachigen Raum kann man mit Alireza nicht viele Leute vorlocken.
Ja.
Also das ist einfach, ja.
Na gut, wenn er eine Modenschau machen würde vielleicht.
Ja, das scheint ja auch in die Hose gegangen zu sein. Also wir haben ja mal versucht, ihn zu Werder Bremen zu holen, als ich dann noch Bundesliga-Trainer war. Und natürlich kann man da ein paar Gelder mehr locker machen. Aber für Carlsen hätte ich wahrscheinlich das 10-fache bekommen, was ich am Ende Alireza anbieten konnte. Und genau, also da ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
Was ist eigentlich mit so einer Modekarriere geworden? Wisst ihr das?
Ich vermute, sie ist den Bach runtergegangen, weil er spielt ja wieder Schach. Also, wenn es funktioniert hätte, dann...
Ich war mir nicht sicher, ja. Ich dachte, vielleicht hat er den Spaß daran verloren, aber vielleicht, wie du sagst, ja, vielleicht. Wahrscheinlich ist er im Schach besser, ja, das ist anzunehmen.
Also ich hab ihn in Weißenhaus gesehen, da war ich vor Ort und habe ihn mehrere Tage gesehen und er lief jetzt nicht wie jemand rum, der sich viel um Mode kümmert. Also okay. Das war mehr Turnschuhe und Jogginghose als alles andere. Aber vielleicht ist das heutzutage auch in Mode, ich habe keine Ahnung. Überraschenderweise nicht der Experte drin.
Ja, mein Zettel ist mehr oder weniger leer. Ja, ich hätte noch das Thema AIs spielen Schach. Weiß nicht, ob du das verfolgt hast, Felix. Da gab es so ein paar nicht Schach spielen könnende AI-Tools, so wie diese Grok da von Twitter, dieser Chatbot von Twitter und noch ein paar andere. DeepSeek aus diese chinesische. Und ich weiß gar nicht, wer jetzt gewonnen hat. Also Grok war im Finale, hat er gewonnen. Aber es muss irgendwie grottig gewesen sein. Ich kann allerdings die Partie nicht beurteilen. Ich habe es nicht gesehen. Hast du da was mitbekommen? Wie hilft das dem Schach? Oder was macht das mit dem Schach, wenn Elon Musk jetzt anfängt, mit seinem Chatbot Schach zu spielen?
Also ich habe nur gesehen, dass es dieses Turnier gibt, aber ich habe mir keine einzige Partie von dem auch angeschaut, weil das erste Mal, wo ich ChatGPT irgendwas Schachliches gefragt habe, ist mir dann sofort bewusst geworden, dass das sicherlich für einige Zeit einfach nichts bringt. Ja? Und generell von Engines können wir natürlich sehr viel lernen, vor allem im Schach natürlich. Also das perfekte Beispiel dafür ist auch AlphaZero. Das war natürlich eine Riesenrevolution für Schach. Aber ja, also so wie das jetzt mit diesen LLMs läuft, denke ich mir, das wird noch einige Zeit dauern, bis die wirklich was zustande kriegen.
Ja, aber wirtschaftliches Potenzial ist da, glaube ich, schon, ne? Weil, also hier schreibt auch Migtal, schreibt im Chat, Magnus, Levi und Hikaru haben Videos dazu gemacht und das haben sie auch dazu gemacht, weil sie natürlich Geld dafür bekommen haben, diese Organisation, irgendwas mit K, hat die da verpflichtet, das zu kommentieren. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn die das ernst meinen, ja, dass die LLMs vielleicht nicht mehr lange, also ich bin mal gespannt, wann die vielleicht Stockfish und Co. überholen. Ich sehe das
ja,
nicht.
Ja, aber was ist das Ziel? Dann sind die halt noch ein bisschen besser. Also das für den Menschen an sich, also ich weiß nicht, wie Felix das sieht, aber für mich ist Schach vor allem Wettkampf. Also mein Ziel ist es halt, die Partie zu gewinnen. Und ob jetzt nun eine Stockfish besser ist oder eine AI besser ist oder ob Schach ausanalysiert ist oder nicht, gewinnt mir ja nicht die nächste Partie, sondern mir gewinnt die nächste Partie, ob ich die richtige Eröffnungswahl treffe und ein bisschen Taktik gemacht habe vorher und ob da jetzt nun, das ist da eine Eiffelturm-Diskussion sozusagen.
Ja, es ist halt interessant, weil Schach, also ich habe neulich so einen Blogartikel gelesen, Schach ist die Drosophila der Computerentwicklung. Also die Drosophila ist so diese Fruchtfliege, die in der Genetik immer benutzt wird. Und Schach hat ja auch immer wieder eine gewisse Rolle gespielt bei der Entwicklung von Computern. Und hier sieht man es halt auch, ne, wie AI das Thema Schach nutzt, um sich selber weiterzuentwickeln. Das ist ja schon eine prominente Rolle des Schachspiels. Deswegen verfolge ich es eigentlich schon interessiert.
Das schon, ja, und was vielleicht auch noch dazu kommt, ich habe vor einiger Zeit mal so eine Art Gedankenexperiment gestartet, wo das Ganze mit KI auch angefangen hat. Was ist eigentlich mit unseren Jobs, ja, und dann ist mir auch bewusst geworden, wird Schachtrainer noch lange auch ein Beruf sein, ja, weil das ist dann schon vielleicht eine Sache mit ChatGPT oder mit Grok oder was auch immer, wenn die wirklich Schach meistern, dann ist die Frage, ob dann viele überhaupt noch einen Schachtrainer wollen, ja, weil wenn sie dann mit der KI einfach kommunizieren können und wenn die KI dann irgendwie Züge schon wirklich auf einer menschlichen Ebene auch erklären kann, dann werden wahrscheinlich viele Schachtrainer auch ihre Arbeit verlieren. Ja? Also das habe ich mir so gedacht. Ja, ob's wirklich eintrifft und wann es eintrifft, ist eine andere Frage, aber ich denke, es ist ein relativ gut begründetes Thema, ja? Also darüber nachzudenken.
Das stimmt, wobei ich habe ja früher auch sehr viel Training gegeben und ich hatte bei sehr vielen auch das Gefühl, es geht nicht nur um das Training, sondern auch um einfach jemanden zu haben, also einen anderen Menschen zu haben, der einen anleitet. Weil ich glaube, 75% der Trainingsstunden bräuchte man nicht, wenn Menschen einfach Selbstdisziplin hätten und sich einfach mal eine Runde hinsetzen würden und ein gutes Buch studieren würden, Taktikaufgaben machen würden und so. Dann müssten wir als Schachtrainer einen viel kleineren Teil übernehmen, nämlich Strategie und Fehleranalyse und Partieanalyse und so. Aber viel ist halt auch einfach, dass der Mensch einfach jemanden braucht, einen Sparringspartner braucht. Und ob das kann wahrscheinlich die AI ersetzen, also in dem Sinne, dass die natürlich immer menschlicher wird. Aber am Ende weiß man ja, dass da trotzdem Plastik-Chips hinter sitzen und eben nicht der Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich hoffe, dass das immer noch einen Unterschied machen wird.
Ja, das eigene Gefühl ist. Das stimmt natürlich, ja. Und das wird die KI wahrscheinlich auch nie, oder zumindest nicht in unserem Leben wahrscheinlich, oder wer weiß, aber zumindest nicht in absehbarer Zeit werden die wahrscheinlich diese menschliche Ebene übernehmen können. Ja, also da hast du völlig recht, ja.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, denn sonst entfernen wir uns immer weiter von der angepeilten halben Stunde. Deswegen, Felix, vielen, vielen Dank dafür, dass du da warst und auch mal die Perspektiven eines Großmeisters, der so Schach beruflich macht und verschiedene Rollen einnimmt dabei. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Johnny, dir auch natürlich herzlichen Dank.
Ja, ich war jetzt nämlich noch panisch auf der Suche, gerade weil ich vorhin auf der Internetseite war. Felix, mach noch mal ein bisschen Werbung für dich. Also wo können die Leute finden und welche Hürden muss man nehmen, um dein Schüler zu werden?
Also man kann mich ganz einfach auf Google finden, wenn man Felix Proberger eingibt. Also auf YouTube einfach GM Felix Proberger. Dann bin ich hauptsächlich aktiv noch auf Instagram, aber wirklich das meiste, was man von mir sehen kann, ist auf YouTube. Von dort kann man auch auf meinen Discord-Server beitreten, wo ich dann ein bisschen mehr mit den Leuten auch kommunizieren kann aus der Community. Und ansonsten auch über meine Website, wo man mir direkt auch eine Nachricht schreiben kann und eben auch ansuchen kann nach Training. Und was ich dann immer gern bei Training habe, ist einfach, dass man sich einfach mal verabredet, einfach mal ein bisschen zu reden und zu schauen, ob das einfach passt. Und wenn es passt, dass man dann einfach mal beginnt, so ungefähr einen Plan zu machen. Und ja, so läuft das bei mir ab.
Ja, felixbloberger.chess, wer es sucht. Genau, und Migtal Freestyle Chess und Esports Chess haben wir heute nicht gecovert, machen wir aber, denke ich, eines der nächsten Male. Wen haben wir nächste Woche, Johnny? Ich weiß es nicht mehr.
Das ist nicht Katharina für die nächste Woche.
Oh ja, Katharina Reinicke haben wir.
Würde ich sagen, machen wir die Preisverlosung für die Chess Tigers Gutscheine für alle, die an der Leserumfrage teilgenommen haben.
Das ist auch eine gute Idee. Also, ja. Nächste Woche wird es spannend. Wir haben schon einen Gast und mehrere Themen. Und ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank nochmal an alle. Felix, gute Besserung an deinen Hals.
Dankeschön und danke, dass ich hier sein durfte.
Bis dann, mach's gut.
Mach's gut, vielen Dank, Felix. Ciao.
Danke, ciao.
Ciao. So, jetzt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.